Was wir im Alltag immer wieder vergessen, ist, wie gut es uns geht. In Ländern, wo das Lesen nicht so verbreitet ist, ist das natürlich auch ein wirklicher Gewinn.
Ich war kürzlich in Brasilien und da sitzen eben 50, 60, 70-jährige Menschen und haben ihr erstes Gedicht geschrieben und lesen dir das dann vor und du denkst, super.
Weil ich das wirklich bewundernswert finde, mit welchem Engagement, aus welcher Motivation heraus auch immer Menschen anderen Menschen helfen.
Ich wünsche mir, dass es keine Waffen gibt, keine Schwerter, keine Lanzen, alles zu Flugscharen.
Die Eigenschaft gegeben, wenn wir Gutes tun, fühlen wir uns danach besser.
Mit Menschen, der Miserio-Podcast mit Jan-Malte Andresen.
Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge von Mitmenschen. Das ist der Podcast von Miserior, in dem wir Prominente und ExpertInnen zusammenbringen, um zu sprechen über Engagement, über globale Verantwortung, über inspirierende Geschichten, ja auch im Bestfall. Und heute wird es nicht nur humorvoll, sondern es wird auch tiefgründig, denn unser Gast hat eine einzigartige Fähigkeit. Er bringt Menschen zum Lachen, er bringt sie aber auch zum Nachdenken und manchmal sogar gleichzeitig. Er ist ein echtes Multitalent. Wir kennen ihn aus Genial daneben oder Wer weiß denn sowas. Und ja, nebenbei ist er ein leidenschaftlicher Botschafter, auch für Kinderrechte. Bernhard Oecker ist mein Gast heute. Herzlich willkommen.
Ja, hallo auch. Ich sage herzlich willkommen und grüße alle an den Empfangsgeräten weltweit.
Das ist das Schöne, es ist ja wirklich weltweit bei diesem Podcast.
Ja, heutzutage.
Es ist schön, dass du da bist. Wobei, da bist du ehrlicherweise nicht. Du bist uns zugeschaltet. Wo steckst du gerade?
Also ich stecke gerade in meinem Hotelzimmer in Hamburg. Wir sind gerade in Produktion für neue Folgen von Wer weiß denn sowas? Und ich vermute mal, wir haben jetzt gerade Anfang Dezember, 3. und wir haben gestern Silvester gefeiert und die Silvestersendung aufgenommen. Also ich sage mal so, der Begriff Zeitschleife und täglich grüßt das Murmeltier und ich hatte schon alles, was gestern war, morgen erlebt, kenne ich.
Aber das geht ja eigentlich, wenn man jetzt Silvester macht, oder? Ich hatte immer gedacht, Silvestersendungen werden im Sommer aufgezeichnet.
Ja, die gibt's auch. Das habe ich mal gehört, diese Schlager. Ich habe auch schon gehört, dass die zwei Silvestersendungen auf einmal aufgenommen haben. Das fand ich wirklich krass für 2 Jahre.
Ja, man weiß nie, was passiert in der Zwischenzeit. Ja. Du hast ein irres Pensum. Ich habe 2 Formate jetzt eben genannt. Von einem hast du ja selber gesprochen, aber da sind ja noch Shows, da sind eben Panels, Tournee mit Wiegald Boning. Also was steht noch so an für dich im Dezember jetzt?
Das Hauptprojekt jetzt im Dezember ist die Fertigstellung unseres neuen Kinderbuchs. Da hatte ich jetzt heute Morgen schon ein Gespräch mit dem Verlag und dann geht es um so Formulierungen. Ist das zu erwachsen, wie die eine Figur redet? Verstehen das die Kinder? Für uns ist das klar, wie wir es lesen, aber ein normales Elternteil, was die Bücher nicht kennt, würde es das auch verstehen und genauso betonen. Also diese schöne Arbeit, wo man so ins Detail geht.
Ja, schön. Da mache ich jetzt gerade mal Promo-Haken drunter.
Ich habe den Titel nicht genannt. Der Werbeblock kommt doch immer erst nach der Hälfte.
Schreibe ich mir fürs Ende auf.
Wobei ich bin öffentlich-rechtlich. Ich weiß nicht, wie das ist.
Nee, ist vollkommen in Ordnung. Bei Miserio geht alles. Nach Titelfragen, Bernhard. So, steht jetzt am Ende. Machen wir noch. Ich darf dir meinen zweiten Gast vorstellen. Wir haben ja immer noch einen Gast, der uns dann mit Expertise, mit spannenden Einblicken aus Miserio-Sicht bereichern wird. Das ist die Regina Reinhardt und die ist uns aus Aachen zugeschaltet. Regina, hallihallo.
Hallihallo Malte, hallihallo Bernhard. Ich würde fast sagen, ich bin aus Brasilien zugeschaltet, aber es ist tatsächlich Aachen.
Ah, hallo Regina, ich grüße dich.
Brasilien ist dein Thema, ne? Brasilien, Lateinamerika, was genau machst du bei Miserio?
Genau, ich bin die sogenannte Länderreferentin für Brasilien. Kerngeschäft sind die Projekte. Aber dann dann arbeite ich ganz eng mit der Kommunikationsabteilung, mit der Abteilung Bildung und Spenden etc. Viele von meinen Kolleginnen und Kollegen waren auch schon in diesem tollen Podcast.
Und du hast jede Folge gehört. Du warst das.
Ich bin Podcast-Addict und ich habe tatsächlich jede einzelne Folge gehört und genossen.
Es ist nur konsequent, dass du heute dabei bist. Wir sprechen gleich weiter, wollen ja unseren prominenten Gast immer noch ein bisschen kennenlernen, besser kennenlernen über das, was wir wie folgt nennen.
Die Wertschätzung.
Bedeutet, unser Gast bekommt eine lange, lange Liste mit Werten. Ich sage immer Dinge, für die man ja wahrgenommen werden möchte, die man an sich selbst erkennt, die einem selbst besonders wichtig sind. Auch Bernhard hat sich 3 davon ausgesucht, was ja schon mal eine schwierige Aufgabe ist. Oder war es ganz einfach?
Ja, also diese Liste ist fantastisch, weil ich es immer toll finde, sich inspirieren zu lassen und sich dann für einen Wert zu entscheiden, wo man sagt, der ist mir jetzt besonders wichtig oder mit dem verbinde ich sehr viel, ist natürlich schwierig bei sehr vielen positiven Sachen. Aber ich habe mich dann für drei Werte entschieden, die ich besonders, besonders finde.
Zum Beispiel die Dankbarkeit. Wofür bist du dankbar?
Ich glaube, was wir im Alltag immer wieder vergessen, ist, wie gut es uns geht. Also selbst wenn es uns schlecht geht, oder uns ist offensichtlich durch Krankheit, selbst Jobverlust oder so. Was wir immer wieder vergessen, ist, dass wir uns in einem Land, in einem System befinden, in dem wir aufgefangen werden können, in dem wir Möglichkeiten haben, dass uns jemand hilft. Und dieses Bewusstsein darüber, was wir eigentlich haben um uns rum, das ist das, was, glaube ich, was vielen Leuten leider fehlt. Und sie unglücklich werden lässt. Ich werde manchmal gefragt, was ist für Sie Glück? Und dann sage ich manchmal, das ist für mich einfach das Bewusstsein darüber, dass mir Unglück fehlt. Und das ist nur leider viel zu kompliziert, als dass es so ein schöner Satz für einen Kalender ist. Also außer ein Kalender, der sehr lang ist, wo man ganz viele Buchstaben reinschreiben kann. Also ich stehe manchmal an der Ampel, in einer ganz normalen Alltagssituation und gucke so über die Straße und plötzlich durchströmt mich das Gefühl von, mein Gott, wie gut geht's mir. Ich habe Schuhe an, mit denen ich laufen kann. Ich habe im Rucksack was zu essen gekauft, das werde ich mir gleich kochen. Und wenn ich morgen aufstehe, habe ich eine Decke und es ist warm. Und wenn man diese Kleinigkeiten, die das Leben so schön machen, die vergisst man manchmal, weil man denkt, verdammt, ich habe nicht das neueste Handy und ich würde so gerne nach Mallorca fahren, weil man vergisst, dass die Eifel auch schön sein kann.
Mit der Eifel hast du Regina, die kommt aus der Eifel und ich glaube auch mit Dankbarkeit und das wird auch bei euch ja ein Thema sein, ne? Gerade wenn es ja auch um Spendengenerierung geht, also dieses, dass wir uns klar machen müssen, eben wie gut es uns hier geht.
Absolut. Und dann, wenn ich dran denke, an der Ampel stehen und morgens aufwachen mit einer Decke über dem Kopf, das ist schon so. Wir haben ja auch sehr viele Projekte für Menschen, die vertrieben worden sind, Indigene, die von ihren Territorien vertrieben werden etc. Also das ist tatsächlich auch ein toller Wert, Dankbarkeit für das, was gerade hier und jetzt ist. Ja, Bernhard.
Zweiter Wert, Bernhard, Respekt.
Ja, das ist, über den bin ich stehen geblieben und habe ihn mir betrachtet, weil ich das Gefühl habe, dass das, also ich finde es immer so blöd, wenn man sagt, das ist heute ein Thema, früher war das anders. Ich glaube nicht, dass wir früher alle mehr Respekt voneinander hatten, aber es ist etwas, was mich beschäftigt, gerade heutzutage bei diesen ganzen Internet-Diskussionen, bei Diskussionen, die ich im Fernsehen mitbekomme, ob das jetzt Politiker sind oder was auch immer, dass wir ein wenig vergessen, dass wir, wenn wir kommunizieren, es mit Menschen zu tun haben. Also, wenn ich etwas äußere, ich mache ja Quizshows und da passieren mir immer mal Fehler. Ich habe zum Beispiel gestern, und es ist mir immer noch peinlich, nicht gewusst oder falsch geantwortet, wie bei einer Automatikschaltung, die diese vier Buchstaben sortiert sind. Und das ist zugegebenermaßen nicht besonders kompliziert, auch nicht wichtig. Aber ich weiß, es wird Leute geben, die schreiben, was ist das für eine Hohlbratze? Wie doof muss man sein? Und da denke ich mir, also ganz oft, wieso haben die Leute nicht mehr Respekt vor der Unfähigkeit anderer? Weil wir alle haben Fehler ist jetzt so, das klingt jetzt so biblisch, ja, wir alle haben Fehler. Ich meine, wir alle haben einfach Stellen, wo wir einfach doof sind. Und wenn ich eins gelernt habe bei diesen ganzen Quizzen, die ich da mache, ist es, mich nicht über das Unwissen anderer zu erheben, sondern zu sagen, ja, das kann auch sein, dass man mal nicht weiß, keine Ahnung, wie unser Bundeskanzler heißt, weil entweder fällt es mir einfach gerade nicht ein, ich habe nicht genug Zeit dafür, oder aber ich habe dafür andere Kernkompetenzen. Also natürlich gibt es Dinge, wo man dann überrascht ist und sowas, das ist völlig klar, aber zu sagen, mein Gott, bist du bescheuert oder wie du, also dass das direkt in so eine Abwertung des anderen geht, finde ich so schade.
Weil es uns so leicht gemacht wird auch, ne, jetzt. Hast du ja gesagt, durch Social Media, durch Internet.
Ja, ist natürlich klar. Wenn ich da sitze, habe ich so Buchstaben und dann schreibe ich da rein, mein Gott, bist du bescheuert. Aber was man vergisst ist, und das ist jetzt als Prominenter selber schuld, wenn man in die Öffentlichkeit geht, aber die beschimpfen sich ja auch gegenseitig im Internet. Was man vergisst ist, dass es immer ein Mensch mit einer Seele und mit einem Herzen auf der anderen Seite. Und man sollte sich einfach überlegen, stehe ich dem gegenüber? Also was ist, wie würde ich mit dem reden, wenn ich dem gegenüberstehe?
Wie ist denn jetzt die Automatikschaltung? P? R?
Ja, es ist natürlich, die Frage war, was ist über dem N?
R.
Ja, danke. Ah, guck, das meine ich mit Respekt. Das meine ich mit Respekt.
Dieses, R wie Respekt.
Ja, R, was denn sonst, wer das nicht weiß. Und es ist natürlich das R, weil natürlich zwischen R und D muss das neutral sein. Allein schon, damit man nicht von dem einen direkt ins nächste schaltet. Und das P ganz oben, trotzdem habe ich mich vertan und ärgere mich seitdem. Noch schlimmer war es, als wir nicht wussten, wo der Fürstenzug liegt. Also wo befindet sich der 150 Meter lange Fürstenzug aus Porzellanfliesen? Und wir haben uns nicht für Dresden entschieden. Und was okay ist, dass jemand sagt, blöd, dass ihr das nicht wisst, aber dass einer sagt, ihr interessiert euch nicht für uns. Klar, ihr denkt ja nur an euch und das, was bei euch im Westen ist. Also da kriege ich dann so ein,
ja,
Leute,
es geht eben fix.
Vorsicht, ja. Ihr wisst auch nicht alles über uns. Also was heißt uns? Es gibt ja gar nicht uns und euch. Also das ist über meine Region und deine Region.
Selbstbestimmung haben wir noch.
Ja, das ist so ein bisschen, deshalb ist auch die Nummer 3, weil das so ein bisschen abstrakter ist. Ein ganz großer Gewinn, den wir in unserer jetzigen Zeit haben und den wir anderen Ländern gegenüber haben, ist, wir können wirklich, eigentlich kann jeder alles machen. Ich werde oft gefragt, ich möchte auch Künstler werden und so berühmt wie du. Und dann sage ich immer, ja, das kannst du machen. Du musst dich dann nur entscheiden, dass du einen Beruf wählst, der nicht sicher ist. Aber du kannst das machen. Du musst nicht der Bäcker werden, der dein Vater war. Und du musst nicht das Jurastudium machen, was die Familie von dir erwartet. Und ich glaube, dass Menschen sich manchmal nicht darüber im Klaren sind, wie sehr sie ihr Leben selbst bestimmen. Das heißt aber auch, dass sie Verantwortung haben. Dass ich nicht, wenn es mir schlecht geht, sage, das waren all die anderen, sondern dass man sagt, nee, ich selber muss auch meinen Teil dazu beitragen. Es gibt Rahmenbedingungen, die mir das nicht ermöglichen, das ist überhaupt keine Frage. Und dass unsere soziales Herkommen darüber bestimmt, was aus uns wird oder das mit beeinflusst, überhaupt gar keine Frage. Aber man muss die Menschen abholen. Nee, muss man nicht unbedingt. Wenn der Zug fährt, muss ich zum Bahnhof gehen und nicht auf ein Taxi warten, was mich hinbringt. Also es ist immer auch ein Stück Eigenverantwortung dabei. Also Selbstbestimmung ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht.
Das sind sehr wahre Worte, oder, Regina?
Ja, absolut. Ich kann total viel damit anfangen und habe hier gerade überlegt, was ist eigentlich das Gegenteil von Respekt? Und da fällt mir natürlich auch wieder Brasilien ein und die vielen Projekte, die wir begleiten. Und die Zielgruppen der Projekte und eben die Diskriminierung, die so viele Menschen in Brasilien erfahren. Und dann Selbstbestimmung und ja, mit den Indigenen, wir haben viele Projekte mit Indigenen, da geht es um Selbstidentifizierung auch. Also, dass sie selbst sagen können, ich bin indigen, die eigene Indigenität, wie man das dann so sagt im Fachjargon, mitteilen der Welt da draußen, eben kommunizieren. Es ist also das Kerngeschäft und ich danke dir, Bernhard, für diese 3 Werte.
Das ist das Spannende an dieser Rubrik, ne? Dass du immer irgendwie aus dieser langen Liste so eine ganz neue Kombination auch bekommst. Also ganz oft sind es natürlich sehr ähnliche oder vielleicht auch die gleichen Werte, die sich die Gäste aussuchen, aber das ist dann immer wie so neu gewürfelt und das ist eben auch eine spannende Kombi. Die komplizierte Welt zu verstehen ist dir schon immer wichtig gewesen, oder? Also dein Erfolg in den vielen Shows, ist natürlich der Witz, ist deine Schlagfertigkeit, aber eben auch, dass du so wahnsinnig schlau bist.
Ja, ich glaube, das dürfen andere entscheiden. Ich selber zweifle leider zu oft an mir. Ich sage nur Automatikschaltung. Aber ich bin jemand, der einfach sehr neugierig ist. Und bin dann auch, dann stößt man schnell auf kritische Texte. Also ich bin auch bei den Skeptikern, das heißt, da werden pseudowissenschaftliche Dinge nicht einfach abgelehnt, sondern hinterfragt wissenschaftlich. Und daran lernt man so ein bisschen, was ist wissenschaftliches Denken. Und ich mag einfach, also ich bin ein großer Freund davon, etwas nicht zu wissen. Weil wenn ich etwas gefragt werde, was ich weiß, dann bringt mir das ja gar nichts. Aber wenn ich etwas gefragt werde, was ich nicht weiß und es mir jemand anders erklärt oder ich es dann google, habe ich danach ja mehr Wissen. Also das Nichtwissen ist eigentlich viel wertvoller als das Wissen. Deshalb mag ich auch so Interviews wie jetzt, wo es nicht nur darum geht, wie bist du zum Fernsehen gekommen und wer denkt sich die Fragen in der Sendung aus, sondern ich sage jetzt mal so schwere Fragen, was sind denn für dich Werte? Weil man wahrscheinlich aus meinen unausgereiften Sätzen merkt, dass ich währenddem ich rede darüber nachdenke und das ist natürlich für mich total, total spannend. Ich frage es auch, ob ich, wenn ihr mir morgen dieselben Fragen stellt, ob ihr dieselben Antworten bekommt. Hoffentlich nicht, weil dann würde ich mich ja nicht entwickeln.
Wie war deine Entwicklung früher als Kind? Also kommt dieses sich interessieren, dieses eben auch viel Wissen, auch vom Lesen?
Ja, es kommt vor allen Dingen, also ich habe wohl viel gelesen, hat meine Mutter mir mal gesagt, weil ich mal gesagt habe, ich lese ja gar nicht viel. Und sagte sie, du hast dauernd mit Büchern irgendwo rumgesessen. Also keine Ahnung, da weiß man, das ist das zum Thema Wahrnehmung. Aber ich hatte sehr neugierige Eltern. Also meine Mutter hat immer nachgefragt, bis ins hohe Alter, wie das jetzt so ist bei euch, so jungen Leuten. Das war, fand sie immer neugierig. Und mein Vater hat sehr viel gelesen, so Pieper-Philosophie-Geschichten und so und viel Naturwissenschaften gemacht. Wir haben unfassbar viel diskutiert. Dann war ich in der katholischen Jugend sehr aktiv. Wir haben Bibelkreise gehabt, wo wir natürlich sehr kritisch waren. Also in der KJG, das war ja so die linke Bewegung so in der Kirche gewesen, haben uns dann immer gestritten mit den ganzen Geistlichen. Und irgendwann kam dann durch dieses kritische Denken und das Auseinandersetzen mit Aberglaube, führte das dann bei mir aber zu einem, also keine Ahnung, wie man das jetzt nennen will. Also ich bin auf jeden Fall jetzt Atheist und sehr zufrieden damit. Und mit dieser Art zu denken, dieses Kritische, das ist so geblieben. Dieses, ja, sollen Leute machen, aber ich selber hinterfrage das dann gerne.
Trotzdem bist du jetzt in einem Podcast, der von Miserior hier gestaltet wird, inhaltlich. Das zeigt ja auch, wie tolerant dieses bischöfliche Hilfswerk ist, der katholischen Kirche.
Das zeigt auch meinen Respekt gegenüber der Arbeit, die Leute in der Welt machen, weil ich das wirklich bewundernswert finde, mit welchem Engagement, aus welcher Motivation heraus auch immer Menschen anderen Menschen helfen.
Das ist wirklich so. Also ich kann auch sagen, ich habe es manchmal schon gesagt, ich bin getaufter Protestant, also ich darf trotzdem hier sitzen, habe auch festgestellt, dass also vieles hier nicht so die große Rolle spielt aus der katholischen Kirche bei Miserior. Und dass es vor allen Dingen um diese Nächstenliebe geht und um eben sehr, sehr wunderbare Projekte, die ja der macht, Regina, im Ausland.
Ja, absolut. Also wir fragen ja auch nicht, welche religiöse Gesinnung das Gegenüber hat, die Person, der wir gerade zuhören. Ich bin ja viel auf Dienstreisen, viel mit Menschen unterwegs, die anderen Religionen angehören oder eben als Indigene andere Kosmovisionen haben, andere Weltanschauung, anderes Konzept von Gut und Böse und etc. Also unsere Projekte sind soziopolitisch und es geht tatsächlich um Gerechtigkeit und um Frieden, der derzeit so stark fehlt. Ne?
Und so soll es dann auch bleiben, dass es darum geht. Bernhard, aber du hast ja gesagt, deine Familie katholisch geprägt, du selbst jetzt Atheist. Das ist ja ein Spagat. Also wie beeinflusst der dein Verständnis von auch sozialem Engagement?
Müsste ich jetzt mal überlegen, eigentlich gar nicht. Also ich fühle mich in der katholischen Kirche immer noch zu Hause, wenn ich irgendwo in Urlaub bin und in eine katholische Kirche gehe, finde ich das immer noch super, weil ich, wie ich das immer so schön sage, ich weiß, wie die Jungs, die da an der Wand hängen, mit Vornamen heißen. Das ist einfach so, das ist für mich einfach meine Geschichte. Und ich beschreibe das, vielleicht ist das so wie so ein Bild, was bei einem zu Hause hängt oder was bei den Eltern zu Hause hing. Man möchte es nicht missen, aber auf gar keinen Fall in die eigene Wohnung hängen. Aber es darf natürlich auch nie weggeworfen werden. Also lustigerweise, es ist natürlich ein Spagat, der gar nicht wehtut. Vielleicht, weil ich ihn lang genug trainiert habe. Ich selber, also der Grund, sage ich jetzt mal, also warum ich Gutes tue, jetzt mal vorausgesetzt, ich tue überhaupt Gutes, das sollen andere entscheiden, aber ist jetzt nicht, weil ich dann in den Himmel komme oder mir das jemand aufgetragen hat, sondern das allein schon, ich sage mal ganz blöd, aus evolutionärer Sicht ist es einfach sinnvoller, wenn wir uns untereinander helfen, weil ich bin ja auch einer von uns. Und auf diese Art und Weise hilft mir einer zurück und das erleichtert das Überleben unserer Art. Also das hat einen ganz praktischen Grund und ich glaube, die Evolution hat uns einfach die Eigenschaft gegeben, wenn wir Gutes tun, fühlen wir uns danach besser. Also ganz losgelöst, warum? Ob das nachher zu irgendeinem Himmel oder zu was auch immer führt oder zum Nirvana, keine Ahnung. Man fühlt sich einfach besser. Also gibt es ja auch Untersuchungen zu. Wenn Leute sich ökologisch verhalten, geht es ihnen danach besser. Auch Leute, die nicht ökologisch sein wollen, fühlen sich danach besser. Gegen ihren Willen fühlen sie sich besser.
Lass uns gucken, was du da Gutes tust. Ich habe dich vorhin ja gefragt, ob du viel gelesen hast als Kind. Deine Mutter würde das sofort bejahen. Bist du deshalb auch Lesebotschafter geworden? Bist du bei der Deutschen Stiftung Lesen Botschafter? Was machst du da konkret?
Ja, also die Stiftung Lesen setzt sich ja für Vorlesen im Kleinkindalter ein. Also generell fürs Lesen und Vorlesen, aber die unterstützend fahren wir zu kleinen Paketen auch, also quasi Jungfamilien. Weil das, also ich habe selber gerne gelesen, da ich finde Lesen toll und Vorlesen sowieso, weil das eine Möglichkeit gibt, in einem auf dem Sofa gemütlich ein Abenteuer zu erleben, ohne dass man raus muss und sich die Füße dreckig macht, sondern in dicken Socken mit einem Tee daneben. Und je früher man damit anfängt, desto früher sind Kinder in der Lage, selber zu lesen, sich selber anderes Wissen anzueignen, was sie sich selber suchen, Teil dieser Welt zu werden. Und das wird halt immer mehr zurückgedrängt durch die Medien. Und da geht's schon los mit dem Fernseher, den wir damals hatten. Also das ist jetzt nicht so, dass das nur heute das böse Internet ist. Das war auch schon zu meiner Zeit so. Das Fernsehen war natürlich die viel coolere Alternative als so ein Buch. Aber ich sag den Kindern immer, wenn ihr Fernsehen guckt, dann ist da ein Regisseur, der sagt euch, wie sieht der Schauspieler aus? Wie wird geschnitten? Wie nah ist man dran? Sieht man die ganze Person oder die Gruppe? Man hat einen Musiker, der einem die Musik vorgibt. Man hat Schauspieler, die sagen, wie gesprochen wird. Ein Kostümbild, das sagt, wie es aussieht. Und wenn ihr Bücher lest, dann seid ihr das alles selber. Ihr seid selber Regisseur, ihr seid selber Musiker, ihr seid selber die Schauspieler. Und diese Macht, die man über die Geschichte hat, die können Kinder, die kann man ja den Kindern nicht erklären, wenn sie dann 14 sind, sondern das muss man spüren, wenn man einfach zum 700. Mal ein Kinderbuch vorgelesen bekommt von seinen Eltern und dann fangen die Eltern an, was wegzulassen, weil sie müde sind und denken, das Kind merkt es nicht, aber das Kind merkt es. Und dieses Gespür für, wann ist eine Geschichte zu kurz, was fehlt, was ist überhaupt eine Geschichte, was sind Figuren, das muss man lernen. Um ein Essensbeispiel zu nehmen, das sagte der Lafer mal: Woher sollen die Leute heute wissen, wie eine Tomate schmeckt, wenn sie nie eine wirkliche Tomate gegessen haben?
Das heißt, da, ja.
Die Pause war ein bisschen zu lang dafür, als dass ich jetzt denke, das war ein gutes Bild.
Erstens wird diese Pause rausgeschnitten und zweitens fand ich das ein sehr gutes Bild. Ich habe ganz kurz überlegt, wie deine Töchter ja sozusagen wahrscheinlich, du hast zwei Töchter, ne? Sehr früh dann gute Tomaten bekommen haben, also sehr früh erleben durften, was genau das, was du gerade beschrieben hast, bedeutet. Also was es heißt, wenn Eltern etwas vorlesen.
Ja, zumindest wichtig, dass die Kinder dass sie ein buntes Potpourri an Essen kennenlernen, damit sie nachher wissen, was schmeckt mir oder was ist gut und was ist nicht gut. Also man muss nicht immer in ein feines Restaurant gehen, man muss auch nicht immer Bio essen, aber nur wenn ich Bio mal gegessen habe oder mal so in so einen richtig frischen Brokkoli gebissen habe, der gut angerichtet ist, dann erkenne ich den Unterschied zu so einem Billo-Burger von McDonald's. Das heißt ja nicht, dass das nicht trotzdem lecker ist. Ich esse total gerne bei McDonald's, aber ich kann es auch genießen, wenn jemand mit Liebe gekocht hat und sich Mühe gibt beim Einkaufen. Und das kann man nur durch Erfahrung. Und das geht nicht, indem man sagt, hier jetzt, du bist in der vierten Klasse, du kannst lesen, hier ist der Pumuckl, jetzt lies. Ja, wo soll ich denn wissen, was ist das jetzt gut oder schlecht? Keine Ahnung. Also die Frage ist auch, schmeckt's mir überhaupt? Also das ist so.
Da ist natürlich gut, wenn man dann Eltern hat, die im Positiven auch diesen Drang zur Selbstdarstellung haben, oder? Also das wird jemand wie du haben, ich würde das für meinen Beruf auch sagen, meine Kinder haben auch vorgelesen bekommen. Das war für die ganz selbstverständlich. Und genau das, was du vorhin so wunderbar beschrieben hast, hat sich dann im Bestfall übertragen und kann sagen, ja, die haben immer auch nochmal zum Buch gegriffen. Vielen Kindern ist das nicht vergönnt.
Also es ist natürlich einfacher, wenn man selber das beruflich macht, mit Sprache arbeiten. Wenn man dann seinen Jungs vorliest und dann variiert in der Stimme. Das gibt natürlich eine andere Erfahrung mit. Ja. Aber das ist jetzt wiederum auf der anderen Seite die Herausforderung, wenn man Bücher schreibt, dass man sie so schreibt, dass auch jemand, der es einfach nur liest, weil er es nicht kann oder nicht möchte oder einfach müde ist. Ich meine, es gibt einfach Leute, die sind abends müde, wenn sie ihren Kindern noch was vorlesen und was ja die Leistung noch mehr hervorhebt. Und dass es dann trotzdem eine Geschichte ist, die man mag und nicht Und nicht nur funktioniert, weil man halt irgendwie 17 Jahre auf einer Schauspielbühne gestanden hat.
Und es hängt ja so viel dran, ne? Am Lesen können, Lesen verstehen am Ende auch. Das wird bei euch bei Miserio auch Thema sein, ne? Bei den vielfältigen Projekten international, Regina. Da macht ihr auch viel im Bereich Lesen, ne?
Ja, in Brasilien ist jetzt interessanterweise, offiziell nach den Statistiken, wenn man denen dann glauben darf, 93% sind alphabetisiert, aber, and forget everything before the but, also über 50%, 52%, das weiß ich so genau, weil ich jetzt erst ein Projekt vorgelegt habe und das ist super innovativ, 52% dieser lesenden Bevölkerung hat ein Lesegrad von Grundschulniveau. Das muss man sich vorstellen. Plus 13 Millionen ohnehin vollkommene Analphabeten, Analphabetinnen. Und das finde ich halt interessant. Und da setzt eben unsere Partnerorganisation die Bewegung für Grundbildung ein und arbeitet eben in diesem Fall hauptsächlich mit jungen Erwachsenen und Erwachsenen und bringt die wieder irgendwie zurück zur Schule, zur Schulbank. Und da geht's halt um Alphabetisierung, aber was dann mit dem eigenen Leben zu tun hat. Umweltalphabetisierung, das, was uns im Alltag umgibt, wird dann eben beschrieben und dann aufgeschrieben. Das ist so Hammer. Ich war kürzlich in Brasilia und habe dort eine solche Gemeinde mal besucht, wo dieses Programm dann umgesetzt wird. Da sitzen eben 50, 60, 70-jährige Menschen und haben ihr erstes Gedicht geschrieben und lesen dir das dann vor und du denkst, ja, super. Und es geht eben da auch um die Demokratieförderung, alles nach dem Konzept eben Paulo Freire, dieser Befreiungspädagoge, Partizipation der Unterdrückten etc. Bewusstseinsbildung.
Ja, man muss, was man nicht vergessen darf, ist, dass Diktatoren und, da muss man jetzt leider die Kirche mit reinnehmen, extreme Angst davor hatten, immer, dass Menschen lesen. Also die Übersetzung der Bibel ins Deutsche war nicht so gelitten, weil auf einmal können die Leute sich ja eigene Gedanken machen zum Thema Selbstbestimmung. Lesen ist ein ganz wichtiger Teil der Selbstbestimmung. Ich kann mir selber meine Quelle suchen, mit allen Gefahren, die das hat, überhaupt keine Frage, wir kennen das Internet. Und was es da alles für einen Quatsch gibt. Aber um sich eine eigene Meinung zu bilden, ist Lesen wirklich wichtig. Und gerade in Ländern, wo das Lesen nicht so verbreitet ist, ist das natürlich auch ein wirklicher Gewinn für die Selbstbestimmung der Bevölkerung.
Ja, absolut. Und auch in Brasilien, da haben über 80% ja Internetzugang. Aber die meisten haben ihr Handy, ne? Und das ist die einzige Quelle für die Information. Und da gibt's eben dann das Problem Fake News, Disinformation und eben die fehlende Recherche, um einem Thema wirklich nachzugehen. Und dann hast du halt am Ende ein Bolsonaro an der Macht etc. Großes Problem.
Lesen können, verstehen können dann auch, Zusammenhänge erkennen können, das ist eine große Chance, eine Voraussetzung für ein etwas besseres Leben ja dann auch, ne? Gerade im globalen Süden.
Ja, absolut. Und Bernhard hat gerade Social Media genannt. Jetzt gibt's ja das Problem schon länger natürlich. Problem, aber auch Chance der künstlichen Intelligenz. Und dieses Projekt, was ich gerade genannt habe, die arbeiten dann eben jetzt mit Unis zusammen und gucken, wie eben diese semi-alphabetisierte Bevölkerung da auch ein Bewusstsein entwickeln kann, um dieses Tool herum. Also es ist super komplex. Ich finde es total spannend.
Ja, dann ist ja die Frage, wie macht man Lust drauf? Also wir sind uns einig, wir müssen mehr Lust drauf machen. Wie machst du das, Bernhard, jetzt als Lesebotschafter? Wie machst du das, Regina, bei den Projekten jetzt in dem Fall in Lateinamerika?
Ja, also ich mache das einfach so, indem ich selber einmal ganz öffentlich Werbung fürs Lesen mache, in der Hoffnung, dass Leute nachlesen und dass ich selber lese. Also ich versuche, wenn ich auf Tour bin, wenn ich abends auf der Bühne bin, dass ich dann morgens noch in irgendeine Schule gehe, immer wieder mal oder halt quasi dann auch mit den eigenen Büchern unterwegs bin, weil man dann auch die Bilder und so alles zeigen kann und einfach die Kinder in eine in eine andere Welt verzaubert. Und wenn man dann danach mit den Kindern darüber redet, ich gehe zum Beispiel immer hin und erkläre, wie ein Buch entsteht. Und ganz oft kriege ich dann nachher von Lehrern geschickt, schau mal, die Kinder haben alle ein eigenes Buch geschrieben. Also die Leute, wenn Kinder lernen, dass ein Buch nicht einfach da ist, sondern entsteht, haben die selber Lust, ein Buch entstehen zu lassen, was ja schon der nächste Schritt ist. Und haben auch mehr Lust zu lesen.
Also ich finde es total interessant, wir sprechen jetzt über Lesen, aber es gibt ja so viele orale Traditionen. Also in Brasilien gibt es ja 305 indigene Völker, 274 Sprachen, die noch gesprochen werden. Und das ganz viel wirklich oral über Geschichten erzählen, die nie aufgeschrieben worden sind, vielleicht irgendwann dann doch mal. Und dieses Zuhören ist ja Teil auch des Lesens. Und das finde ich halt, dieses Dreieck. Geschichte, Lesen, Zuhören, Weitererzählen, auch total interessant.
Ja, also ich finde grundsätzlich noch besser als Vorlesen ist Erzählen. Weil eine Geschichte, die man selber erzählt, ist noch spannender, weil man sie ja gerade im Kopf auch entwickelt. Und was ich Eltern nur immer sage, es ist halt anstrengend. Und Vorlesen ist so unfassbar bequem, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Man muss sich um nichts kümmern, das haben andere gemacht. Die haben die Bilder gemacht und die haben sich die Worte ausgedacht. Aber das ist natürlich, ich weiß, habe ich auch Mongolei, da gibt es Leute, die können Lieder über irgendwie hunderte von Strophen, die ziehen von Dorf zu Dorf und erzählen auf diese Art und Weise Geschichten, Fantasie und Mythen und sowas. Und das ist ein Schatz, der leider verloren geht. Das werdet ihr wahrscheinlich in Brasilien auch haben. Sammelt ihr sowas oder gibt es da Initiativen, diese Geschichten zu sammeln?
Also super ist, ich habe mich viel mit einem dieser indigenen Völker auseinandergesetzt, die Munduruku, das ist in Nordbrasilien, 14.000 Mitglieder in diesem Volk. Und da gibt's eigene Autoren. Der Daniel Munduruku zum Beispiel hat die Schöpfungsgeschichte von den Munduruku aufgeschrieben, deren Gott, Karube Taibö und so weiter. Das sind jetzt alles Worte, die uns nicht geläufig sind. Aber das ist auch eine Sache durch die Social Media. Die eine der Munduruku, die Alessandra Munduruku, sehr bekannt hier im Hause Miserior, die hat ihren Instagram-Account und hat mehr Follower als unser eins. Also total spannend. Dieser Protagonismus, der ist halt super.
Ja, super, ja. Finde ich toll. Also, dass sowas einfach nicht verloren geht.
Und wenn es bei Instagram ist.
Und wenn es bei Instagram, ja, ja.
So, wir haben Lesen, Bernhard. Wir haben aber auch noch Terre des Hommes. Wollen wir nicht vergessen. Also, wir wollen ja zeigen, was die Prominenten so Gutes tun. Was machst du da? Was liegt dir da am Herzen? Da bist du auch Botschafter, ne?
Bei Terre des Hommes, genau. Da ist es, also meine Engagements sind so in verschiedenen Bereichen ganz eng und ein bisschen weiter. Und bei Terre des Hommes geht es mir einfach nur darum, einfach für diese Organisation Werbung zu machen, die, und das ist etwas, was komischerweise wieder mit Kindern zu tun hat, die sich vor allen Dingen um Projekte für Kinder und Jugendliche engagieren. Und das finde ich bei denen so toll, die gehen nicht selber hin und haben eigene Projekte, sondern die suchen Projekte vor Ort, die sie dann unterstützen. Und ich habe da schon mit Gruppen gesprochen, die dann, wo war das? Irgendwo im Ludwigs, warte, ich habe es gleich, und zwar Lüneburg, genau, und zwar habe ich mich in Lüneburg mit einer Ortsgruppe mal getroffen und das war total interessant, indem man ja bei so einer Organisation, das ist bei Miserio ja auch, man hört immer davon und kennt das und die Plakate und alles, aber wenn man dann auf einmal in so einer Ortsgruppe ist und dann sitzt man da 5, 6 Leuten gegenüber, die sich einmal, dreimal im Monat, zweimal, fünfmal treffen, und ganz konkret für was einstehen, dann bekommt auch so eine große Organisation auf einmal ein Gesicht und ein Gefühl und eine Stimme. Und da habe ich dann doch großen Respekt vor. Und ich finde es halt toll, dass man den Namen und die Arbeit selber einfach bekannt macht. In diesem Fall halt dann durch Instagram-Posts oder halt durch mal ein Plakat oder man besucht die Leute und belohnt sie auf diese Art und Weise, gibt ihnen ein Geschenk und zeigt ihnen Respekt für die Arbeit, die sie machen.
Das ist ja auch bei Miserior, ne? Also, dass es ja wirklich darum geht, diese Projekte, ihr seid ja jetzt auch nicht da unterwegs mit Miserior-Aufkleber, sondern ihr sucht euch ja auch Projekte da vor Ort. Und dieses Kennenlernen, ne, der Projekte vor Ort, so wie Bernhard das gerade erzählt hat, das muss ja auch jedes Mal wieder eine neue Erfahrung sein.
Ja, absolut. Und ich bin innerlich total am Nicken, als du sagst, dass Terre des Hommes arbeitet eben mit Organisationen vor Ort. Und Terre des Hommes ist natürlich auch hier im Haus sehr stark bekannt. Wir selbst haben in Brasilien auch Kooperationen und kommunizieren das nach Deutschland dann hinein durch ein Netzwerk, COBRA, Kooperation Brasilien, das Terre des Hommes, eben auch mit am Boot. Wir haben einmal im Jahr einen runden Tisch Brasilien zu diesem Thema. Und wenn ich vor Ort unterwegs bin, mein Gott, das ist eine Bildungsreise, sage ich immer. Ich sauge alles auf wie ein Schwamm, weil ich das so, so bereichernd finde. Ich lerne so viel und es ist ja auch wesentlich nachhaltiger, wenn dann eben Menschen, Organisationen vor Ort mit uns zusammenarbeiten und eben die Welt etwas besser machen.
Ja, und vor allen Dingen, ich meine, ganz ehrlich, woher sollen wir denn wissen, was da unten jetzt konkret gebraucht wurde? Also ich stelle mir das umgekehrt vor, da kommt ein Brasilianer nach Deutschland und erzählt mir, wie wir unseren Kindergarten organisieren sollen. Also da denke ich mir doch auch, wieso soll das umgekehrt besser sein? Also dass man voneinander profitiert, ne? Dass der mir von seinen Erfahrungen erzählt, das ist natürlich eine gute Idee, zum Beispiel, dass man die eigene Geschichte in Lieder packt oder solche Dinge, das finde ich total super. Aber umgekehrt, wissen die selber am besten auch, was sie wollen und was sie brauchen?
Ja, absolut. Und ich meine, gerade die in Anführungszeichen Zielgruppen Kinder und Jugendliche und eben Kinder- und Jugendrechte, das sind halt ganz viele Projekte in Brasilien, die wir da haben. Unter anderem, du hast eben erwähnt, dass dein Vater Bäcker war.
Nee, nur wenn der Vater, mein Vater war Postbeamter. Ich bin so ein ganz langweiliger Beamtensohn, der auch zur Schule gehen konnte und musste nicht viel dazu verdienen während dem Studium. Aber ich meine, es gibt ja so Leute, die sind halt Bäcker und dann ist klar, der Sohn wird Bäcker. Und beim Thema Selbstbestimmung, das gibt's heute nicht mehr. In anderen Ländern schon. Da tritt man in die Fußstapfen der Eltern.
Genau, aber wir haben ein Projekt in Brasilien, eben Comviva, und da unterstützen wir eben die Ausbildung zum Bäcker. Und das ist halt total spannend. Und genau, wie du sagst, also die Bilder im Kopf, das ist halt hands-on und total gut. Und damit eben auch dann Kinderrechte, Jugendrechte etc. Das ist, das greift so ineinander. Das vertarnt sich super gut.
Inwiefern habt ihr denn in Südamerika Probleme mit dieser, ich sag mal, der vielleicht etwas unseligen Missionsgeschichte ein paar Jahrhunderte her? Also ist das noch verankert oder lernt man im konkreten Umgang dann, dass sich da einfach auch vieles geändert hat?
Ja, es hat sich sehr, sehr, sehr viel geändert, aber es ist auch so, dass dieses M-Wort Mission.
Ja.
M-Wort, ne, man darf es ja kaum aus.
Das M-Wort, ach so, ja.
Jede Bank hat ein Mission Statement, M-Wort, aber natürlich die katholische Kirche muss, und das Streichen ganz fett gedruckt, muss mit diesem Begriff ganz anders umgehen, sehr, sehr selbstkritisch. Und da gibt es zum Beispiel eine Fachstelle für Indigene, die wir auch ganz stark fördern, die sich seit 1972 gegründet, seit eben über 50 Jahren, ganz stark mit diesem Begriff auseinandersetzt und sagt, okay, uns geht's hier überhaupt nicht um Überstülpen von eigenen Glaubensvorstellungen, sondern um das Zusammenleben und das Stärken der indigenen Rechte. Also dieses M-Wort ist da in jeder Hauptversammlung, in jeder Jahrestagung big, top number one, und es wird da diskutiert, wie gehen wir hier damit um. Und das ist super. Ich war jetzt im Juli an einer solchen Tagung und das war halt so bereichernd. Da waren 32 indigene Ethnien, die sich zusammen getroffen haben und haben, also auch Frauen, vor allen Dingen der Protagonismus von indigenen Frauen war da Thema. Und wie sie eben auch mit ihrer eigenen Vergangenheit umgehen, deren Eltern waren in irgendwelchen Internaten etc. und sind dann eben raus und haben sich selbst für ihre Indigenität da eingesetzt. Also das ist Thema, Malte und Bernhard, und da sind wir dran.
Allein durch die Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen, ne, ist doch wahrscheinlich die Gefahr sehr viel geringer, dass man in alte Muster verfallen könnte.
Ja, und wir sprechen in Brasilien von der größten Bischofskonferenz der Welt. Hier in Deutschland, wer dann katholisch ist, kennt die Einheiten ja. Bistümer, Diözesen, hier sind es 27, in Brasilien 270, gleich mal 10-mal so viel. Und ein Riesentanker. Und auch da gibt es super Theologinnen und Theologen, die sich damit auseinandersetzen.
Ja, aber ich weiß noch, damals in den bei mir waren es ja die 80er, wo wir da aktiv waren. Es gab immer einen Riesenunterschied zwischen der Amtskirche und unserer Gemeindearbeit. Also auch, wir haben sogar mit Evangelien haben wir zusammen Dinge gemacht. Gefeiert und so Sachen, ja, ja. Genau. Und so, das war, da weiß ich noch, das ist immer der ökumenische Gottesdienst oder so, das war uns alles, allein schon, weil es Protest war gegenüber den Bösen, der bösen Amtskirche. Und es ist natürlich da genauso, also ganz egal, was die jetzt auf großer Welt oder Landesebene, Diözesanebene machen, die konkrete Arbeit, wenn du in einem Raum einem Menschen vor Ort gegenüber sitzt, ist es total egal, was oben drüber ist, dann guckst du, dass du das Problem gelöst bekommst oder eine Idee hast gemeinsam.
Jein. Also in Brasilien, das stimmt. Ich stimme dir zu. Nur es ist halt so, Religion spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und wir haben eben dann in Brasilien im Kontext der evangelikalen Kirchen, die dann sehr traditionalistisch und fundamentalistisch unterwegs sind, wo du dann im Kontext mit Indigenen, wo die das indigen Sein eben weghaben wollen, negieren. Und da muss man schon sagen, da ist die katholische Kirche sehr sensibel und sehr stärkend, während, jetzt nicht plakativ, alle über einen Kamm scheren, aber bei evangelikalen Kirchen gibt's da durchaus stärkere Kritik, muss man sagen.
Da ist der Missionsgedanke noch vorhanden.
Ja. Also wir haben viel erfahren über die Arbeit von Miserio, über Terre des Hommes auch. Wir gucken uns das alles sehr viel genauer an. Regina, sag uns, wir haben jetzt Dezember, das kommt hier noch vor Weihnachten raus. Es ist die Zeit, in der im Bestfall die Geldbörse ein bisschen lockerer sitzt und nicht nur für Geschenke für die Lieben, sondern auch für Spenden. Was sind das jetzt zum Beispiel für Projekte, die man mit Spenden unterstützen kann, die jetzt deinen Beritt betreffen?
Genau, also ich empfehle, also wir haben viele Organisationen, die mit Indigenen arbeiten, Organizações Indigenistas, so heißt es auf dem Portugiesisch dann, und dann gibt's aber auch eine Organisation, wo alle Mitarbeitenden indigen sind, und die habe ich halt jetzt an Fluss Rio Negro besucht, und mit denen war ich auch auf Feldbesuch, also über den Fluss Rio Negro in Hängematte 2-3 Nächte geschlafen etc. Und weil wir hier jetzt über Radio sprechen, die haben sogar Kommunikatorinnen und Kommunikatoren. Und da empfehle ich, weil alles, was nicht kommuniziert wird, ist nie geschehen, heißt es ja. Und ich finde es ganz wichtig und fände es super, wenn da, egal wie wenig, wie viel zusammenkäme, vor IAN heißt diese Organisation, also dieser Verband, Föderation der indigenen Völker, 24 leben da und haben sich zusammengeschlossen. Das war sehr bereichernd und das kann ich nur empfehlen, weil ich jetzt auch vor Ort war.
Genau, und wie man immer so schön sagt in Podcasts, genauere Informationen findet ihr in den Shownotes.
Gerade wollte ich sagen. Nein, natürlich packen wir das da rein. Terre des Hommes müssen wir dann auch reinpacken und die Stiftung.
Nein, ich würde jetzt mal, ja? Also natürlich darf jeder Terre des Hommes unterstützen, und aber ich würde jetzt mal durchaus das Projekt mit weiter unterstützen und bewerben wollen, weil ich finde es immer wichtig, dass man vielleicht eher einen größeren Packen in eine Richtung schickt, als es in viele kleine macht, dann sinkt auch der Verwaltungsaufwand.
Eine sehr schöne Einstellung. Miserio bedankt sich dafür.
Ja, und Terre des Hommes wird mich gleich anrufen, genau. Verdammt!
Ja, genau. Was denkst du dir eigentlich? Verpasst.
Was fällt dir ein?
Da kommst du in den führenden Podcast für Gutes tun und dann redest du sowas. Ja, vielleicht ist noch ein bisschen Platz in den Shownotes. Wir gucken. Haben wir die Fun Facts schon durch, dass Bernhard adelig ist? Das wusste ich nicht. Das habe ich tatsächlich erst jetzt erfahren. Dass du eigentlich ja...
Oh nee, es gibt ja, da es ja zum Glück keinen Adel mehr gibt, ne, das zum Thema Selbstbestimmung, Respekt und Dankbarkeit. Da findet sich alles. Ist das ein Fangadel? Also ich lag irgendwo rum und ein Ritter ritt vorbei und fand mich auf dem Boden liegend und hat mich dann von der Scholle mit auf sein Schloss genommen.
Ja, du bist angeheiratet, ne? Bernhard Hohecker von Mühlenfels.
Genau, genau.
Ja. Wohnt aber nicht auf dem Drachenfels oder so. Ihr wohnt in Bonn, weiß ich, aber das ist, dann sieht man dieses große Schloss immer.
Nee, ich würde gerne am Drachenfels wohnen. Es ist schon, allerdings zieht's da gehörig rein und bei Regen wird's auch nass.
Ja, auch keine Schlösser und Schätze irgendwie als Mitgift bekommen von deiner Gattin.
Wir sind auf der Suche.
Ja gut, okay. Und ich weiß von Regina, dass du dich bezeichnest als stolze Südeiflerin und das moselfränkische Eifler Platt sprichst. Gibt es Worte, die wir kurz vorm Fest noch mitbekommen müssen, die wir lernen können?
Ich habe ein Gedicht mitgebracht. Darf ich das auch sagen? Das ist ganz kurz.
Ja, bitte. Und der Bernhard guckt, was er versteht. Ja,
gerne.
Weil das passt jetzt auch zu dieser Saison. Ob grüß doch moin. Ob grüß doch moin, wort kalt und ziemlich hart gefroren. Do kritt den Horn an aller Fried, den Heiland as geboren. Do bellt den Hund, wo hast denn dann zu fangen? Do platzt de Geest zu Bethlehem und pleift net lange han. Den Hund, der seit ey schlofen do und während 100 Stunden und leck nem sein Kalfis hier worn, wenn eichen hat gefunden. Und dann geht's so weiter.
Sehr schön. Irgendwas mit Hund und Christnacht und Bethlehem kam auch vor.
Ja, genau.
Ja, und Hunde bellen auf Moselfränkisch noch ein bisschen anders.
Ja, super.
Sehr schön. Gibt es eine Verbindung zwischen deiner ja schon Heimatverbundenheit dann ja auch, ne? Und deinem globalen Engagement?
Ich finde, die Eifel, du hast sie am Anfang erwähnt, Bernhard, da kann man auch schön Urlaub machen etc. Die erdet so. Das erdet so. Und das ist so ein Sprungbrett dann für egal, wo ich dann unterwegs bin. Das ist... ein schöner Ausgleich.
Ist die Südeifel da die Vulkaneifel oder ist das noch weiter südlich dann?
Also ich komme aus der Nähe, aus einer Stadt, wo eine relativ bekannte Getränkefirma herkommt.
Ah, Bitburg. Ja. De Prüm, bei Prüm ist das.
Genau, Bitburg. Genau. Gindorf ist Gindorf. Ja. In der Nähe vom Kloster Himmerod, Wittlich, da die Ecke.
Ja, aber mal, Vulkaneifel. Ist da nicht auch Gerold. Ist da nicht auch Stroheich und sowas alles?
Absolut.
Ja, so. Ja, und jetzt geht's los. Da kommt meine Familie her, mütterlicherseits. Die Familie Thome. Also wenn du mal in der Ecke von einer Familie Thome hörst, ich bin bei meiner Ahnenforschung, bin ich da etwas ins Stocken geraten, weil es da welche gibt, aber mit denen bin ich nicht verwandt und bin auf der Suche nach weiteren Verwandten. Also Stroheich, Oberehe und sowas. Sag Bescheid, melde dich bei denen.
Bernhard, ich habe da Verwandte. Ich bin zurück bis 1734. Ich schicke dir mal meinen Familienbaum.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also alles, dann bin ich mal gespannt, ob wir da gemeinsame Namen haben. Also alles mit Tome ist gut und ich finde aber auch noch andere.
Ah, guck, es ist einfach der Podcast, der viel bewirkt. Und wenn es dann zusätzlich noch Ahnenforschung ist, ist es großartig. Zum Abschluss fragen wir immer nach dem Hebel, diesem sprichwörtlichen Hebel. Bernhard, du zuerst. Wenn du einen Hebel umlegen könntest, um eine große Veränderung zu bewirken, was wäre das?
Ja, also natürlich der erste Gedanke ist, ich würde Kriege beenden und den Hunger wegmachen, aber das ist immer so ein bisschen, das ist ja auch ein sehr großer Hebel. Ich würde, wenn ich mal ganz kurz an Donald Trump sein dürfte, für etwa 15 Minuten, würde ich schnell ein Gesetz unterschreiben, dass das Erben extrem einschränkt, weil das ist die größte Ungerechtigkeitsmaschine, die wir in der Gesellschaft haben, dass Leute einfach so etwas kriegen, nur weil die Eltern cool waren. Erbe gleich Einkommen. Man kriegt das und muss es einfach versteuern. Punkt. Dann hat man ja immer noch halb so viel mehr als die anderen.
Mein Hebel, wir haben montags morgens immer ein Infocafé, wo es dann um was gibt's Neues in unseren jeweiligen Ländern. Und ich wünsche mir, dass es von jetzt an montags nie wieder die Nachricht gibt, dass irgendein Umweltrechtler ermordet worden ist. Also somit wünsche ich mir, dass es keine Waffen gibt, keine Schwerter, keine Lanzen, alles zu Flugscharen und Winzermesser oder Klangschalen umdisponiert. Also das wünsche ich mir.
Wie schön. Und wünschen darf man. Und es ist hoffentlich angekommen. Und ich danke euch ganz herzlich. Bernhard, wie heißt denn jetzt dein Buch?
Das Katzenhuhn. Das Katzenhuhn, ein Huhn, das einen Katzenumhang findet und damit auf einmal Heldentaten vollbringen kann und die klassischen Probleme eines Hofes löst, nämlich der Fuchs kommt oder es ist nicht genug zu essen da.
Wann kommt's raus?
Das ist schon raus. Jetzt ist gerade das Bilderbuch rausgekommen, pünktlich zur Weihnachtszeit, für die 3- bis 5-Jährigen. Und die älteren Bücher, Vorlesebücher, die noch gemütlicher sind, sind für 5- bis 11-Jährige. Und das andere dann erst im Sommer nächstes Jahr, wo wir jetzt gerade am Text schreiben und am Malen.
Und Vorlesen ist so wichtig. Wir hatten es vorhin. Da schließt sich der Kreis.
Es ist, ganz ehrlich, es macht totalen Spaß, genau.
Bernhard, Regina, das war unser kleines Podcast-Infocafé und ich danke euch. Das war wunderbar, euch zuhören zu können und hier nur so ein paar Stichworte geben zu dürfen, weil mehr war gar nicht nötig. Unglaublich inspirierend. Danke euch beiden und schöne Weihnachten.
Jo, danke auch. Euch alles Gute.
Ja, und danke, ein Privileg hier zu sein. Danke, Bernhard, Malte, allen Hörerinnen und Hörern.
Das war Mitmenschen, der Miserio-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserior für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf miserior.de.